Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zum heutigen Sonntag lesen wir miteinander Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Jetzt in den letzten Sonntagen, bevor dann ja in 3 Wochen schon wieder die Adventszeit beginnt, steht immer auch in besonderer Weise die Vergänglichkeit unseres irdischen Lebens im Mittelpunkt unserer Gedanken und gleichzeitig, und das ist auch das Thema dieses Sendschreibens an die Gemeinde in Smyrna, der Blick auf Jesus, der alle Vergänglichkeit und den Tod überwunden hat. So erhält Johannes, der Apostel von Jesus, den Auftrag, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wie ihr am Beamer schon seht, als Predigtthema habe ich für die heutige Predigt zu diesem Abschnitt die Zusage gewählt, die Gott uns darin gibt: Fürchte dich nicht. Formal, grammatisch ist das ja zunächst gar keine Zusage, sondern was? Ein Befehl. Ein Befehl, und deshalb steht ja auch das Ausrufezeichen dahinter. Das ist eine verbindliche Anweisung unseres Herrn: Fürchte dich vor nichts, was du leiden wirst. Ausrufezeichen. So sagt Vers 10. Zur Verheißung wird dieser Befehl, weil in ihm die Zusage steckt: Du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Ich bin ja bei dir. Ich, der Erste und der Letzte. Deshalb haben wir auch miteinander auf das Wort aus Jesaja 44 gehört, weil Gott sich dort in Vers 6 auch als der Erste und der Letzte vorstellt. Ich, der Erste und der Letzte, der über aller Zeit steht. Ich, der tot war und lebendig geworden bin. Ich, der die Macht des Todes überwunden hat. Den größten und letzten Feind habe ich besiegt. Wenn wir an die Offenbarung denken, dann ist der Tod der Letzte, der in den feurigen Pfuhl geworfen wird. Der letzte Feind, der ausgespielt hat und vernichtet wird. Und mit dieser Siegermacht stehe ich an deiner Seite. Darum fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht ist also das Gesamtthema der Predigt. Die 3 Punkte dazu: Furchtlos in Bedrohung, 2. Überwinder des Todes und 3. Reich in Armut. 1. Furchtlos in Bedrohung. Die Gemeinde in Smyrna steht in schweren Kämpfen. Smyrna, jede dieser Gemeinden, an die die 7 Sendschreiben gerichtet sind, repräsentiert ja gleichzeitig, 1. gehen wir davon aus, dass es alles auch historische Situationen waren, aber gleichzeitig sind sie auch symptomatisch. Sie symbolisieren auch gleichzeitig eine gewisse Gemeindesituation. Und Smyrna steht für die verfolgte Gemeinde, für die Gemeinde im Angesicht des Todes. Ihr stehen noch schwerere Bedrohungen bevor. Als Johannes die Offenbarung vom Herrn empfing, gab es viele Juden in Smyrna. Sie besaßen im Wirtschaftsleben und in der Verwaltung großen Einfluss. Und, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, sie verfolgten die Gemeinde bis zur Zeit Konstantin des Großen, also bis ins 4. Jahrhundert hinein, war die Gemeinde in Smyrna die ganze Zeit, bevor dann durch Konstantin die Christenverfolgung beendet wurde, erfuhr diese Gemeinde die Verfolgung durch die Juden. Durch Lästerung, sagt Gottes Wort. Das griechische Wort heißt eigentlich vor allem Verleumdung, üble Nachrede, Schmähung. Es durfte also vor allem die Verleumdung gewesen sein. Durch falsche Beschuldigungen wurden die Christen bei der politischen Obrigkeit verklagt, damit diese politische Obrigkeit ihrerseits die Gemeinde Jesu verfolgt. Der wesentliche Urheber der Verfolgung aber waren die Namensjuden, von denen der auferstandene Herr sagt, der diese Briefe ja diktiert, in Wahrheit sind sie eine Synagoge Satans. Leider wurde und wird die Gemeinde Jesu bis heute von denen verfolgt und oft vor allem von denen verfolgt, die behaupten, Gottes Volk zu sein, beziehungsweise zu Gottes Volk zu gehören. Man kann es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch sehen. In den ersten Jahrhunderten waren es die Juden, Gottes auserwähltes Volk, das schmerzlicherweise in besonderem Maß zum Verfolger der Gemeinde geworden war. Danach war es dann während des ganzen Mittelalters zunehmend die katholische Kirche, die Gottes Volk zu sein vorgab. Gräuliche Dinge wie Anhänger Jesu bis hin zu Johannes Huss und Martin Luther von der katholischen Kirche verfolgt wurden, 30-jähriger Krieg und so weiter. Und es geht bis heute weiter. In der sächsischen Kirche trat die evangelische Pfarrfrau Ute Brause aus der Kirche aus, weil sie die Öffnung der evangelischen Pfarrhäuser für gleichgeschlechtliche Beziehungen zu Recht nicht mittragen konnte. Am Ende war mir klar, dass ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, stellt sie fest. Ganz aktuelles Ereignis der letzten Wochen, Monate. Etwa 10 Tage nach ihrem Austritt erhielt sie die Kündigung von ihrem Arbeitgeber, einer kirchlichen diakonischen Einrichtung. Doch damit nicht genug. Ihr Mann, Pfarrer Brause, wurde samt seiner Frau zum sächsischen Bischof eingeladen. Im Gespräch wurde ihnen mitgeteilt, dass Frau Brause nicht mehr am Abendmahl teilnehmen dürfe. Gläubige Pfarrfrau, die austritt wegen der unbiblischen Gräuel innerhalb der Kirche, darf deshalb nicht mehr zum Abendmahl. Inzwischen hat laut Pressemeldungen ihr Ehemann, Pfarrer Gerald Brause, vom Bischof schriftlich Mitteilung erhalten, dass er seiner Frau, mit der er seit 28 Jahren verheiratet ist, das Abendmahl nicht mehr austeilen muss seine eigene Frau, eine gläubige Christin, als Heidin behandeln. Im anderen Fall könne das ernste Folgen für ihn haben. Die ernsteste Bedrohung der Gemeinde Jesu kommt immer von innen, von den angeblichen und falschen Brüdern. Dabei sagt uns Gottes Wort, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. In dieser Welt tobt der Kampf zwischen Licht und Finsternis in der unsichtbaren Welt. Was wir sichtbar mitbekommen, ist immer nur gewissermaßen die Spitze des Eisberges dessen, was in der unsichtbaren Welt zwischen den Finsternismächten und den Mächten Gottes an Kämpfen tobt. Und wir erleben selbst in unseren Tagen, wie die Verführung und Bedrohung der Gemeinde gerade von innen heraus immer diabolischer wird. Aber auch in dieser Bedrohung hat die Gemeinde die Verheißung, fürchte dich nicht. Der Erste und der Letzte und der Lebendige ist bei dir. Und der Herr gibt seiner bedrängten Gemeinde einen weiteren Trost mit auf den Weg. Ihr Leiden ist begrenzt. 10 Tage. Siehe, der Teufel, es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir in allen äußeren Kämpfen, bei allen äußeren Widerständen immer dahinter sehen. Wie schon gesagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Hinter allen, die Unruhe machen, die die Gemeinde bedrohen, stehen im letzten Grunde nicht Menschen. Es steht der Feind, der Teufel. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Ganz gewiss hat der Teufel direkt an keinen einzigen Hand angelegt. Wie gesagt, es waren die politisch Mächtigen. Aber der sie treibt, ist der Teufel. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Jesus verheißt seiner Gemeinde nicht die Wegnahme des Leidens, die Bewahrung vor allem Leiden, aber er verheißt, es ist begrenztes Leiden. Die 10 Tage haben verschiedene Deutungen bei den Auslegern. Zunächst ist 10 die Zahl der menschlichen Möglichkeiten. Deshalb werden die menschlichen Reiche dargestellt am endzeitlichen Tier mit 10 Hörnern und 10 Königen. Ein Ausleger weist auch darauf hin, dass es 10 römische Kaiser gab, von der Zeit der Offenbarung des Johannes bis zur konstantinischen Wende, die die Gemeinde Jesu verfolgten. Und 10, das bedeutet, die Zeit ist begrenzt. Fritz Grünzweig schreibt dazu, der Satan ist wie ein Hund an die Kette Gottes gelegt. Er kann nicht toben und wüten, wie er will. Er darf keinen Zentimeter weitergehen, als Gott ihm Leine lässt. Begrenztes Leiden. Die von Gott abgefallene Menschheit wird getrieben vom Geist Satans, die Gemeinde mit all ihren Möglichkeiten zu verfolgen, aber die Möglichkeiten Gottes sind größer. Bei allem Toben und Brausen der Finsternismächte von außen und von innen steht die Verheißung Gottes, die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Smyrna ist eine Gemeinde, die der Herr in seiner Hand hält, auch in aller Bedrohung und Verfolgung. Und liebe Geschwister, auch die evangelische Freikirche Riedlingen ist eine Gemeinde, die der Herr in seiner Hand hält. Deshalb sind wir furchtlos in aller Bedrohung. Zweitens, Überwinder des Todes. Ein Mann meldet sich am Empfang, Heinz König, ich habe meine Krone verloren. Die Frau auf der anderen Seite lacht laut und meint, der Herr König hat seine Krone verloren. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir sie wiederfinden. Der Mann ist übrigens gerade nicht beim Fundbüro, auch nicht bei der Psychiatrie, sondern beim Zahnarzt. Diese kleine Anekdote verweist uns auf eine große geistliche Tatsache. Auf uns wartet eine Krone, die Krone des Lebens. Elberfelder übersetzt mit Siegeskranz. In Jesus ist sie uns geschenkt, die Krone des Lebens. Im Himmel liegt sie bereit, Petrusbrief. Wir können diese Krone nicht verlieren, denn sie ist bei Gott sicher aufbewahrt. Nichts, was wir auf dieser Welt verschüsseln und verschlampen und verlieren könnten, denn sie ist bei Gott. Und so sagt der Herr, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Aber diese Treue wird geprüft. Der Weg bis dahin kann ein schwerer sein. Unter denen, die diesen Brief in Smyrna erhielten, saß ein junger Mann mit namens Polykarp. Die hießen damals so, dafür konnte er nichts. Offensichtlich wurde er ums Jahr 70 nach Christus als Kind gläubiger Eltern geboren. War also um diese Zeit etwa 30 Jahre alt und zu dieser Zeit wohl auch schon Bischof von Smyrna. Von Kindesbeinen an wuchs er in der lebendigen Beziehung mit Christus auf. Den Apostel Johannes hat er persönlich gut gekannt, denn ich habe hier eine Karte dabei. Da sehen wir, Ephesus liegt hier, da hat Johannes die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbracht und Smyrna liegt etwa 55 Kilometer weiter, ziemlich genau nördlich, oben drüber. Irenäus von Lyon, ein Bischof des 2. Jahrhunderts, geboren 135, berichtet, dass der Apostel Johannes selbst noch den jungen Polykarp als Bischof von Smyrna ins Amt eingeführt hat. Circa 60 Jahre nachdem dieses Sendschreiben in Smyrna eingegangen war, wohl Ende Februar des Jahres 155 nach Christus, ging es wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde. Polykarp, der hochbetagte Bischof der Gemeinde, ist verhaftet worden und wird vor den römischen Statthalter gestellt. Auf Verlangen des Volkes wurde Polykarp in den Zirkus geführt, offensichtlich waren da gerade Spiele am Laufen, diese typisch für die damalige Zeit blutrünstigen römischen Festspiele. Hier wurde Polykarp nun hingeschleppt, um ihm öffentlich den Prozess zu machen. Als Polycarp in das Stadion hineinging, ertönte eine Stimme vom Himmel: Polycarp, sei mutig und männlich. Keiner sah den Redenden, die Stimme jedoch hörten die von den Unsrigen, die anwesend waren. Das ist der Bericht der Gemeinde von Smyrna, den diese Gemeinde fast unmittelbar nach dem Martyrium ihres Bischofs verfasst hat. Auf die Aufforderung des Prokonsuls, das Christentum zu verleugnen, bot Polycarp diesen einen Termin zur Unterweisung im christlichen Glauben an, wenn er daran Interesse habe. Wir staunen immer wieder über den Glaubensmut dieser Leute, damals zum Teil wie heute auch in den Missionsgebieten. Ich bin immer ein bisschen erschrocken, liebe Geschwister, was bin ich doch im Verhältnis feige dazu, zu diesen Leuten, die so unerschrocken in solchen Situationen ihren Glauben gestanden haben. Ein bis heute erhaltener Bericht, wie gesagt, gibt uns Zeugnis, auf die Aufforderung des Statthalters hin, durch sein Alter zu schonen und seinem Glauben abzusagen, antwortete Polycarp: 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Zunächst bedrohte ihn der Statthalter damit, ihn den Löwen vorzuwerfen, weil dieser Programmpunkt aber im Lauf der Zirkusspiele schon vorbei war, sollte Polycarp stattdessen verbrannt werden. Sofort eilte die Menge in Erwartung des sensationellen Schauspiels los, um aus Bädern und Werkstätten der Umgebung genügend Holz und Reisig zu holen. Als Polycarp auf dem Scheiterhaufen angebunden wurde, der Scheiterhaufen angezündet wurde, berichtet diese Gemeinde, dass Polycarp ausbrach in den Lobpreis Gottes. Seinen Herrn lobte, als die Flammen um ihn hochschlugen, dass er des Martyriums für seinen Herrn für würdig befunden war. Dem Bericht nach konnten ihm die Flammen allerdings nichts anhaben. Stattdessen stieg ein Wohlgeruch vom Scheiterhaufen auf. Regen setzte ein, der die Flammen weitgehend zum Erlöschen brachte. Schließlich musste Polycarp mit dem Dolch erstochen werden. Der Bericht schließt mit dem Blick auf die Märtyrer: Sie zeigten uns allen, dass die edlen Märtyrer Christi in jener Stunde gequält außerhalb des Leibes weilten, mehr noch, dass der Herr ihnen zur Seite stand und mit ihnen redete. Es ist interessant, ich habe in der Vorbereitung nochmal im Internet geguckt, dieser Bericht der Gemeinde von Smyrna gilt trotz seiner legendären Züge als geschichtlich sehr zuverlässig. Es ist interessant, dass ähnliche Berichte überall dort geschehen, wo die Gemeinde Jesu in ganz besonderer Not und Bedrängnis steht. Ich habe diese Tage zwei kleine Büchlein von einer China-Missionarin gelesen, die von ihren Erlebnissen in China berichtet, was von Gefahren durch Räuberbanden und später durch Kommunisten tagtäglich nur so wimmelte. Und die berichtet von ganz ähnlichen Erfahrungen. So da, wo Gemeinde Jesu in besonderen Situationen und Herausforderungen steht, da darf sie auch auf ganz besondere Art und Weise erleben, dass der Herr ihr zur Seite steht. Ganz besondere Erweise seiner Liebe, seiner Treue und seiner Fürsorge erfahren. Polycarp hat überwunden. Er stand unter der Verheißung von Vers 11, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen zweiten Tod. Was würden die Menschen geben, wenn sie dem Tod ein Schnippchen schlagen könnten und sie gehen achtlos an dem vorbei, der für sie den Tod überwunden hat? Es fiel mir nochmal auf, liebe Geschwister, wie wenig Bedeutung der erste Tod in der Bibel hat. Vor dem die Menschen so zittern, der erste Tod, das Abscheiden aus dieser Welt, der spielt in der Bibel fast überhaupt keine Rolle. Er ist doch nur der Schritt von der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Dass der zweite Tod, der danach kommt, dass der zweite Tod keine Macht über uns hat, darauf kommt alles an. Wenn es darum geht, dass Leib und Seele verdorben werden, in die Hölle. Das ist der zweite Tod. Und es ist unsere Verheißung, die uns in Christus gegeben ist, die fröhliche Gewissheit, der zweite Tod hat keine Macht über uns. Wohl müssen auch Kinder Gottes sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Aber dieses Sterben ist keine Trennung von Gott. Dieses Sterben ist der Durchgang vom irdischen zum himmlischen, vom vergänglichen zum unvergänglichen Leben. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, so denkt der Gläubige über den ersten Tod. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. In Jesus haben wir den Tod überwunden. Auf uns wartet der Siegeskranz des Lebens. Liebe Geschwister, wenn wir an unser großes, schönes Kreuz da vorne denken, dann dürfen wir das immer mitdenken. Da hing ja nicht nur der Herr, da hingen wir ja mit. Mit Christus gekreuzigt, mit Christus in den Tod gegangen, mit Christus durch den Tod gegangen, mit Christus auferstanden durch den Glauben zu einem neuen, unvergänglichen Leben. Liebe Geschwister, das ist für uns schon Vergangenheit, soweit wir zu Jesus gehören. Wir sind schon gestorben in Christus und wir haben in ihm durch den Glauben schon Anteil am ewigen Leben heute, jetzt. Und wir gehen dem entgegen, dass wir eines Tages den Siegeskranz, die Krone des Lebens für uns ganz persönlich empfangen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Reich in Armut. Liebe Geschwister, wir alle haben wahrscheinlich als Kinder gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Damit kann man Kinder sogar bei einer langen Autofahrt beschäftigen, wenn sie anfangen, ungeduldig und quengelig zu werden. Viele spielen es vielleicht heute noch mit den Kindern oder Enkeln. Ich möchte dieses Spiel heute Morgen mit Ihnen spielen. Nämlich mit der Frage, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Reich. Wir schauen uns im Raum um und fragen, wer könnte hier reich sein? Es ist noch nicht so ganz kalter Winter, die dicken, teuren Pelzmäntel haben wir noch nicht dabei. Wir sehen nicht auf den ersten Blick, wer ist hier reich. Ein verstohlener Blick nach links und rechts, wer hat die dicken Perlen im Ohr, die größten Rubine, Smaragde, Brillanten um den Hals. Eure Bankkonten kenne ich nicht, meines kenne ich, das ist gewiss nicht reich. Wer ist reich? Logischerweise, einige schauen schon im Predigttext nach, steht die Frage im Zusammenhang mit dem Predigttext, der gibt uns eine ganz heiße Spur. Ja, es passt ganz gut auf die Gemeinde in Smyrna. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist reich. Wer ist dort reich? Jemand, der ganz und gar nicht reich aussieht, dem man es gar nicht ansieht, die Gemeinde. Liebe Geschwister, wir alle sind unermesslich reich in Christus. Jeder Einzelne, der zu Jesus gehört, unsere ganze Gemeinde, wir sind unermesslich reich in Christus. Dabei sagt der Herr seiner Gemeinde zunächst einmal etwas ganz anderes, Vers 9. Ich weiß um deine Armut. Das ist das, was wir sehen. Der Herr sieht es auch. Unsere äußere Armut. Die Gemeinde in Smyrna war offensichtlich unscheinbar. Vielleicht war sie auch zahlenmäßig klein. Ihre Gottesdienstbesucher dürften ziemlich sicher weitgehend unbedeutende Leute gewesen sein. Sonst hätten sie Einfluss bei der politischen Obrigkeit gehabt. Wer Rang und Namen in der Stadt hatte oder noch bekommen wollte, ging dort besser nicht hin. Es wäre politisch nicht korrekt gewesen. Dazu war die Gemeinde offensichtlich auch materiell arm. Das kommt dann ja auch ganz schnell, wenn die Gemeinde verfolgt wird. Möglicherweise war sie dadurch verarmt, dass die Gläubigen wegen ihres Bekenntnisses zu Christus von den Mächtigen boykottiert, vielleicht auch enteignet wurden. So war die Gemeinde arm an Geld und arm an eigener Kraft. Dabei war Smyrna eine reiche Stadt. Eine blühende Handels- und Hafenstadt mit griechischen und jüdischen Handelsherren. Ich fand es interessant, mal die Lage von Smyrna anzuschauen, gibt uns auch eine gute Vorstellung vom Wohlstand. Wir sehen das heutige Izmir, eine Hafenstadt, die ganz hinten in einer geschützten Bucht ihren Hafen liegen hat, was ja damals, wir erinnern uns noch an die Überfahrt des Apostels Paulus, von ganz, ganz großer Bedeutung war, dass ein Hafen möglichst geschützt war gegen dem offenen Meer, wo die Schiffe dann überwintern, lagern konnten und so weiter. Also Smyrna lag in einer außerordentlich reizvollen, geschützten Bucht, war schon in den Jahrhunderten vor Christus zu einer blühenden und überaus reichen Handelsstadt geworden. Sie war eine der reichsten Handelsstädte in Kleinasien. Überhaupt stand Ephesus an Reichtum kaum nach. Herodot schreibt, ich habe die ganze Welt bereist. Das schönste Gebiet und der schönste Himmel ist in Ionien. Das ist die Gegend. Und die Zierde von Ionien war Smyrna. Diesen Beinamen hatte sie schon Jahrhunderte vor Christus erhalten, ob ihrer atemberaubenden Schönheit und ihres Wohlstands. Sie galt als eine der schönsten Städte des Altertums und gerade im zweiten Jahrhundert, um die Zeit der Offenbarung, gelangte Smyrna zu seiner größten wirtschaftlichen Blüte. In dieser herrlichen, üppigen und reichen Stadt, das ist noch von damals übrig, ein Teil des alten Marktplatzes. In dieser herrlichen, üppigen und reichen Stadt lebte nun diese arme Gemeinde. Und liebe Geschwister, dann wiegt es ja immer umso schwerer und schmerzlicher, die Armut. Mitten unter Armen arm zu sein, das ist schon beschwerlich, aber das geht noch. Aber umgeben von Wohlstand und Überfluss, kaum das Nötigste zum Leben zu haben, das ist kaum auszuhalten. Wir Menschen leben ja immer relativ. Wenn alle wenig haben, sind wir zur Not mit wenig auch zufrieden. Aber wenn alle anderen viel haben oder wir meinen, alle anderen hätten viel und wir wären die armen Benachteiligten, dann kommt uns unser weniges Vermögen besonders hart an. Und so lebt in dieser unvorstellbar reichen Stadt die ganz arme kleine Gemeinde Smyrna. Aber gegen alle äußere Armut steht das Urteil Gottes. Du bist reich. Aber du bist reich. Sind wir reich? Wir als Gemeinde? Zunächst sagt uns Gott als Gemeinde, ja, du bist arm. Aber es ist interessant, wenn man diesen Begriff Armut genau anschaut in der Bibel, man würde das griechische Wort besser übersetzen mit Bettelhaftigkeit. Bettelhaftigkeit, du bist bettelhaftig. Das ist das Interessante an diesem Begriff, er formuliert nicht starr den Mangel. Er sagt in sich schon aus, irgendwo muss Hilfe herkommen, du bist auf Hilfe angewiesen, du brauchst Unterstützung. Und damit richtet dieser Begriff den Blick schon weg, nur von der puren Not, schon in sich den Blick hin auf den, von dem Hilfe kommt und von dem wir Hilfe erwarten sollen. Das hatte Luther in etwa auch vor Augen, als er auf dem Totenbett seine letzten Worte schrieb, wir sind Bettler. Das ist wahr. Wir sind Bettler. Damit wollte Luther genau das ausdrücken, was dieser Begriff sagt. Das ist das Wesen des Christen und das Wesen der Gemeinde vom ersten bis zum letzten Tag. Sie sind Bettler. Solche, die selbst wenig bis gar nichts haben. Nicht genug geistlich, um die Bibel recht zu verstehen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der unserem eigenen Unvermögen jedes Mal aufhilft, damit wir Gottes Wort recht begreifen können. Nicht genug, um unsere Arbeit im Reich Gottes recht zu tun. Auch da brauchen wir jeden Tag, jede Stunde die Leitung und die Ausstattung des Heiligen Geistes. Bettler. Und so kommen wir zu Gott. Als Arme, als Bedürftige, als Bettler. Und dann sagt uns Gott, du bist reich. Du bist reich, denn du hast alle meine Verheißungen. Du bist reich. Denn du darfst aller Unterstützung deines Herrn gewiss sein. Und liebe Geschwister, ich wage nicht nur zu vermuten, sondern schon mehr oder weniger zu behaupten, die Gemeinde ist nicht reich trotz ihrer Armut. Es dürfte vielmehr so sein, dass ihre Armut und ihre Schwachheit ihr eigentlicher Reichtum ist. Denke an das Pauluswort, meine Kraft oder an den Trost, den Gott dem Paulus gibt in Not und Anfechtung. Weil ihm der Herr den Pfahl im Fleisch nicht wegnimmt. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung, so heißt es ganz wörtlich. häufiger bekannt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, wörtlich, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Gerade da, wo wir als Kinder Gottes, wo wir als Gemeinde schwach sind, gerade da will der Herr in ganz besonderer Weise seine Stärke erweisen. Denn wie schon gesagt, dieser Begriff für Armut bedeutet Bettelhaftigkeit. Er benennt das Angewiesensein auf fremde Hilfe. Und welche Gemeinde kann reicher, welche Gemeinde kann kraftvoller sein als eine Gemeinde, die sich ihrer eigenen Schwachheit bewusst ist und sich ganz vom Herrn, von seiner Hilfe, von seiner Kraft, von seinem Wirken abhängig weiß. Das ist und bleibt die Spannung zwischen der Wirklichkeit, die wir greifen können, und der Wirklichkeit, die uns verheißen ist. Aber liebe Geschwister, die zweite Wirklichkeit ist nicht weniger wirklich, sondern noch wirklicher als die erste. Denn die Wirklichkeit, die wir greifen können, das ist ja nur die Scheinwirklichkeit, die wir sehen, was vor Augen ist. Die zweite Wirklichkeit ist die wahre, die wir in Gott haben. Greifen können wir es nicht, dass wir reich sind. Wir haben es ja nicht als unseren Reichtum in der Tasche, als eigenen Besitz. Wir sind und bleiben Bettler, die täglich neu darauf angewiesen sind, dass Gott sie mit allem Nötigen versorgt, materiell wie geistlich. Aber wir haben unseren Reichtum als Verheißung Gottes. Und wenn wir zurückdenken, vielleicht auch in die letzten Tage und Wochen, wie viele Dinge sind's, mit denen uns der Herr immer wieder zeigt, ich habe euch nicht vergessen. Ich halte meine Hand über euch. Wir sind reich, weil Gott uns reich macht. Und welche Gemeinde kann reicher, welche Gemeinde kann kraftvoller sein als eine Gemeinde, die aus nichts anderem lebt als aus dem Reichtum des Herrn, als aus der Kraft des Herrn, als aus der Fülle seiner Verheißungen. Liebe Geschwister, welche Gemeinde kann reicher sein als wir, wenn wir an den Verheißungen Gottes festhalten? Und genau das wollen wir tun. Amen.